Herzlich willkommen. Eine neue Folge, vierte Halbzeit, passend zum Wochenende. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich begrüße euch zu eurem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich freue mich total, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben und über den Amateurfußball sprechen können und endlich auch über richtige Pflichtspiele. Die ersten haben zwar schon stattgefunden, der Westfalenpokal hat schon seine ersten Spiele gesehen und es gab schon die ein oder andere Überraschung, die vielleicht gleich auch Thema sein wird. Wir reden jetzt aber auch vor allem über die anstehende Saison. Wir sprechen hier heute am Freitagnachmittag. Mein Name ist David Döring. Ich begrüße an meiner Seite Timo Janisch. Hallo Timo. Und Jari Sprenger. Neuestes Mitglied und ich glaube Premiere im Podcast Vierte Halbzeit, richtig?
Ist mein Debüt heute, genau.
Also kannst hier dir ganz viele Freunde, aber auch einige Feinde an dem Tag machen. Und wir blicken heute auf die Spielzeit 2024, 2025, die am Sonntag dann ja offiziell nicht startet, weil die ersten Spiele sind ja schon absolviert und wenn ihr das hört, habt ihr vielleicht auch schon die ersten Oberliga-Ergebnisse vom Freitagabend, aber wir gucken auf die Saison, gucken auf die Prognosen und vorab, Timo, die Frage an dich. Vorfreude, ist sie da oder bist du schon total im Element und nimmst das total gelassen hin, weil ja, gab Vorbereitung, gab hunderte Spiele bei den Nörder Stadtmeisterschaften, beim Kohn Green IT Cup und bei allen anderen Turnieren, die noch stattgefunden haben, in Dortmund und um Dortmund herum.
Also es ist ja schon so, dass es uns jetzt nicht an Spielen gemangelt hat, die letzten Wochen und Monate. Also da gab es einige und auch alle Mannschaften, die irgendwie relevant sind, wobei natürlich alle Mannschaften uns relevant sind, aber ich sag mal, alle die auf einem sportlich guten Niveau spielen, die haben wir ja jetzt zigfach sehen können, sei es irgendwie ausschnittsweise in unseren Livestreams oder dann auch vor Ort. Insofern glaube ich jetzt, dass man schon einen ganz guten Eindruck von der einen oder anderen Mannschaft hat und denen dann nicht mehr ganz so gespannt ist, aber wie die das Ganze dann im Meisterschaftsbetrieb abrufen, abliefern, gerade weil es ja immer diese große Klammer gibt, es ist eine Vorbereitung, es wird viel ausprobiert, Personal ist irgendwie nie so richtig das, was dann vielleicht irgendwie in der ersten Elf stehen wird, am ersten Spieltag oder nach Möglichkeit soll. Insofern bin ich dann doch schon sehr gespannt, wie die verschiedenen Mannschaften sich dann präsentieren werden am ersten Wochenende, an den folgenden Spieltagen und es sind ja auch wieder einige mit Ambitionen nach oben dabei, wo man ja schon sagen kann, dass die dann auch sehr schnell liefern müssen.
Du kannst jedes Jahr, glaube ich, in der Vorbereitung 10 Spiele gewinnen und wenn du das erste Meisterschaftsspiel nicht gewinnst, dann ist der Start einfach schon blöd gelaufen. Also da bringt dir die tolle Vorbereitung, für die ich alle beglückwünschen und alle sagen, boah, was ein Team, bringt dir dann auch nichts. Und wir starten hier direkt mal rein und gucken in die Regionalliga West als erstes, denn Premiere für den Dortmunder Amateurfußball. Türkspor Dortmund spielt Regionalliga, also das erste Team neben dem Abseits des BVBs, welches in der Regionalliga West spielt. Vierte Liga für einen Amateurfußballclub, hätte man sich so auch nicht denken können. Und jetzt sind schon die ersten zwei Partien absolviert. Türkspor hat einen Punkt zum Start geholt gegen den Wuppertaler SV. Gegen den MSV Duisburg gab es eine kleine Lehrstunde vor 18.000 Zuschauern, die für ordentlich Alarm gesorgt haben. In Duisburg mit einem 0:5. Wie hat euch so der Start von Türkspor gefallen, Jari? Wie ist deine Einschätzung?
Ja, also für mich persönlich hat Türkspor mehr als das rausgeholt, was man, glaube ich, hätte erwarten können in den ersten beiden Spielen. Gerade wenn ich an das erste Spiel in Velbert zurückdenke, als es gegen den Wuppertaler SV ging, also gegen einen richtig ambitionierten Gegner, da direkt mal einen Punkt zu holen und sich auch fußballerisch mehr als ordentlich zu verkaufen. Also ich erinnere mich an den verschossenen Elfmeter zurück, an eine Riesenchance kurz vor Schluss für Türkspor zurück. Also da wäre sogar mehr drin gewesen als in Anführungsstrichen nur der eine Punkt, den es am Ende gab. Das hat auf jeden Fall Lust gemacht und auch gezeigt, dass Türkspor da nicht umsonst spielt und auch nicht untergehen wird in dieser Saison. Auch wenn das dann in der zweiten Woche mit dem 0:5 in Duisburg anders aussah. War dann aber auch, glaube ich, vom Gegner nochmal ein ganz anderes Kaliber von der Kulisse und dem Ganzen drumherum eine Riesenumstellung für alle Türkspor-Spieler. Ich glaube, vor so einer Kulisse werden die allerwenigsten gespielt haben. Das Gute aus Türkspor-Sicht ist, diese Kulisse wird es nicht mehr so oft geben. Kann man jetzt einmal mitnehmen, als Erfahrung verbuchen. Ich glaube, da ist auch keiner weinend nach Hause gegangen. Deswegen bin ich ziemlich zuversichtlich, dass es dann auch vielleicht schon jetzt an diesem Spieltag gegen Mitaufsteiger Lotte den ersten Sieg geben wird. Und wenn nicht, dann wird das mit Sicherheit in den nächsten Wochen folgen. Also ich warte auf die nächsten Erfolgserlebnisse und bin eigentlich zuversichtlich, dass die kommen.
Mhm. Lotte, 6 Punkte geholt in den ersten beiden Spielen, also könnte unterhaltsam werden, vor allem weil Türkspor in der letzten Saison in der Oberliga beide Spiele gegen Lotte gewonnen hat. Ein paar tausend Zuschauer wird es immer mal wieder geben für Türkspor. Jetzt wurde es zum ersten Mal diese Woche ein bisschen unruhig, durch unsere Berichterstattung auch. Timo, wie schätzt du die Lage aktuell ein? Geht man da trotzdem relativ motiviert und gut in die Partie gegen Lotte?
Es war unruhig unter der Woche. Es gab gegenseitige Vorwürfe vom ehemaligen Vorsitzenden Richtung des aktuellen und umgekehrt. Einige Spieler, die im Training am Dienstag ferngeblieben sind. Ich glaube aber, dass das nicht die großen Auswirkungen haben wird auf das Spiel gegen Lotte, weil A ist Sebastian Thüraller als Trainer, glaube ich, Meister darin, Situationen zu moderieren, auch herausfordernde Situationen zu moderieren. Das hat er, glaube ich, schon mal im TuS Bövinghausen bewiesen. Und letztendlich sind es ja Streitigkeiten, die irgendwie neben dem Platz sind. Also es geht dann nicht um sportliche Dinge, es geht nicht um einen Spieler, der unzufrieden ist oder jemand, der denkt...
Startelfplatz zum Beispiel.
Genau, diese Klassiker. Und ich glaube, das ist ja das Ding für fast alle dieser Spieler, ist die Regionalliga halt was richtig cool ist und worauf man sich freut und nicht, wo man jetzt sagt, ja... Regionalliga, mein Gott, spiele ich seit 10 Jahren. Auch wenn der eine oder andere natürlich seine Spiele da gemacht hat. Deswegen glaube ich, dass die Vorfreude immer noch überwiegt und die Faszination, auf diesem Niveau spielen zu können. Und wie erfolgreich das dann auch direkt am Anfang sein kann, hat ja Lotte gezeigt. Ich meine, klar, die haben nochmal etwas andere Voraussetzungen, gerade infrastrukturell. Die haben sicherlich nochmal ein anderes Stadion und eine andere Geschichte als Türkspor Dortmund mit sogar Drittliga-Zeiten. Aber dass Türkspor in dieser Liga mithalten können wird und diese Spiele wie gegen Duisburg nicht die Normalität sind, haben wir ja direkt am ersten Spieltag gegen Wuppertal dann eben gesehen. Und in Duisburg werden noch einige deutlich verlieren. Man hat seinen mutigen Ansatz durchgezogen. Man wird auch in der Regionalliga eine Mannschaft sein, die mit Ball sehr mutig agiert, die sehr offensiv agiert und nicht irgendwie versucht, sich sehr defensiv die Punkte zusammenzusammeln und zu ergaunern. Und ich glaube, dass es da einige Gegner geben wird, gegen die man auf diese Art und Weise auch Punkte holt.
Ganz schnell, dein Tipp, wer steigt am Ende auf aus der Regionalliga West in die dritte Liga?
Ich habe es mir nicht so einfach gemacht wie die meisten und auf die Zebras getippt. Ich habe mal ein bisschen geschaut, Borussia Mönchengladbach 2 hat einige Talente dabei, die haben glaube ich auch den höchsten Marktwert der Liga, auch wenn das natürlich nicht so viel aussagt über die Qualität, aber ich kann mir vorstellen, dass die für die eine oder andere Überraschung da sorgen könnten und sich dann gegen die ersten Mannschaften unter den Traditionsteams durchsetzen.
Jari, was sagst du?
Ich habe es mir dann leicht gemacht, habe den MSV Duisburg gewählt. Haben wir auch letztes Jahr gesehen, was so ein Traditionsverein in der Regionalliga bewegen kann mit Blick auf Aachen. Also ich glaube schon, dass da eine ähnliche Euphorie entstehen kann. Fing ja jetzt auch ganz gut an für Duisburg. Und am Ende kehrt der Traditionsverein zurück in die dritte Liga.
Ja, die Euphorie hat man gemerkt. Ich schließe mich dir an. Hatte auch auf den MSV Duisburg getippt als Aufsteiger. Vielleicht auch so ein bisschen beeindruckend durch die Kulisse da, aber auch durch das, was das Umfeld da gerade bewegt hat. Zum Saisonstart. Und wir gehen eine Liga tiefer in die ehemalige Liga von Türkspor Dortmund, die Oberliga Westfalen, wo statt 4 Vertretern, was letztes Jahr wirklich schön war für uns hier in der Sportredaktion in Dortmund, dass man 4 Mannschaften aus Dortmund hatte in der Oberliga Westfalen, dass man in diesem Jahr dann nur noch 2 Teams hat mit dem AC 09 und dem TuS Bövinghausen. Timo, welchem Team taust du da was zu? Also geht es für den TuS Bövinghausen erneut nur um den Klassenerhalt oder ist nach oben hin was möglich? Oder ja, wie sieht es für Aplerbeck aus? Gesichertes Mittelfeld oder erneute Aufstiegsambitionen?
Ich glaube, man kann es relativ kurz sagen. Also ich glaube, Bövinghausen kann sich nur nach unten orientieren. Da geht es wieder nur um den Klassenerhalt. Ich glaube, die Mannschaft gibt einfach nicht viel mehr her. Ne? Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Das ist dann jetzt der Versuch, es etwas ruhiger zu machen. Trotzdem ist irgendwie immer noch sehr viele Fluktuationen dort. Spieler, die kurz vor Saisonstart kommen, kurz vor Saisonstart gehen. Also so richtig gefestigt wirkt es nach wie vor nicht. Und wenn wir ehrlich sind, hat Spieler jetzt auch nicht die vielen Kracher verpflichtet, ne? Sondern man versucht da offenbar ja so ein bisschen, ich sag mal, auf Minimalniveau die Liga zu halten, ohne sich jetzt finanziell auch vielleicht weit aus dem Fenster zu lehnen. Das ist sicherlich auch der richtige Weg, gerade an der Provinzialstraße. Und ich glaube, der AC 09 muss Aufstiegsambitionen haben. Also er ist letztes Jahr Dritter geworden mit der besten Saison der Vereinsgeschichte. Sicherlich hätte diese Saison in vielen Jahren auch zum Aufstieg gereicht. Jetzt haben sie sich nicht groß verschlechtert. Der Kader ist in weiten Teilen irgendwie zusammengeblieben. Einige Talente geholt, einige Talente gehen in ihr zweites Jahr. Da wird sicherlich eine Weiterentwicklung geben. Ich denke an Spieler wie José Santo, der glaube ich da zu nennen ist in der Offensive. Und die können nur oben angreifen wollen. gleichzeitig ist der Aufstieg auf keinen Fall ein Muss, weil ich glaube, ich dann doch Mannschaften dabei sind, die ja zumindest auf den ersten und zweiten Blick übermächtig sind. So direkt bei meinem Meistertipp. Also ich glaube, die Sportfreunde Siegen haben sich gut verstärkt, haben einen guten Trainer, gutes Umfeld, großer Verein. Ich glaube, die werden sich am Ende durchsetzen, aber dann schwirren da ja nochmal ebenso regionalige Absteiger wie Rot-Weiß Aalen oder der SV Lippstadt noch mit drumherum. Also ich glaube, dass es vielleicht ein Ticken schwieriger wird sogar als im vergangenen Jahr. Insofern muss der ASC versuchen, da mitzumischen. Das muss das Ziel einfach sein, resultierend aus der Vorsaison. Aber ich glaube, am Ende werden sie es nicht schaffen, aufzusteigen. Und ich glaube aber auch trotzdem, dass man da nicht sagen kann, dass es dann eine nicht erfolgreiche Saison war.
Glaube ich auch. Der ASC wird zum direkten Verfolgerfeld gehören. Die oberen drei setzen sich, glaube ich, da aus Siegen, Lippstadt und Aalen zusammen. Und der ASC lauert dahinter und guckt mal, was so möglich ist an Aufstieg. Direkt glaube ich nicht, wobei ich sage, dass die Qualität und die Klasse da ist, aber da muss halt wirklich ein Rad ins andere greifen. Und dann hatte der ASC auch so eine historische Saison letztes Jahr. Ob das zu wiederholen, schwierig. Und beim TuS Bövinghausen gehe ich mit. Klassenerhalt sollte das Ziel sein. Da strukturiert man sich komplett um. Meistertipp, was hattest du gesagt? Siegen?
Ja.
Muss ich mich sofort anschließen. Habe ich genauso eingetragen. Jari?
Steht auch auf meinem Zettel. Gehe auch mit der Einschätzung von euch beiden mit. Also ich glaube, wenn der ASC Platz 3 wiederholt, wäre das schon eine sehr, sehr gute Saison, gerade wegen der Mannschaften, die Timo gerade angesprochen hat, Siegen ganz oben, dazu Aalen und Lippstadt. Wenn der ASC da einen von hinter sich lassen kann, dann wäre das, glaube ich, schon ein Erfolg. Niedriger als Platz 5 dürfte es aber auch nicht gehen. Und Bövinghausen wählt jetzt den anderen Ansatz, hat nicht mehr so die großen Namen dazu geholt, die vielleicht auch gar nicht mehr so viel mehr sind als Namen, gehen jetzt einen anderen Weg, investieren nicht mehr ganz so enorm, was das dann am Ende auf dem Platz ausmacht, werden wir sehen. Also die Vorbereitung war jetzt auch durchwachsen und war dann auch wieder das Typische bei Bövinghausen. Dann hat man nochmal anderthalb Wochen vor Ligastart plötzlich wieder einen neuen Trainer und der bisherige Trainer wird zum Co. Also ruhig wird es da nie. Mal gucken, wie es dann in der Saison laufen wird. Aber ja, das Ziel wird es sein, die Klasse zu halten.
Obwohl man halt nach Ruhe bemüht ist, nur nach Bescheidenheit auch, das sagt der neue sportliche Leiter Dino Czaforowski. Aber so richtig möchte sie noch nicht einkehren. Mein Eindruck ist aber, der Kader ist besser als der, den der Club in der Rückrunde hatte, in der vergangenen Saison. Liegt vielleicht auch daran, dass jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit war, über den Sommer Spieler zu holen, zu scouten. Das war ja im Winter nicht möglich. Also ein paar namhafte Jungs hat man da. Man ist, glaube ich, sehr gefestigt, vor allem in der Defensive. Offensiv muss man mal schauen, was dabei herumkommt. Gehen wir noch eins tiefer. Westfalenliga Staffel 2, hier für Dortmund, für uns relevant. Die Staffel 1 ist da doch ein Ticken zu weit weg. Und ich für mich persönlich die schwierigste Liga von allen, die einzuschätzen ist. Also welches Team da wirklich am Ende für Furore sorgt. Guckt man irgendwie in die Trainerstimmen rein, guckt nach Aufstiegsfavoriten auch in anderen Zeitungen, Lokalzeitungen. Keiner möchte sich so richtig aus dem Fenster lehnen und deshalb nehmen halt viele die Traditionsclubs, die halt immer mal wieder ganz gerne hoch möchten. Und Herr Westfalia Herne wird oft genannt. Für mich persönlich Aufstiegsfavorit war Kauber Kastrop, einfach weil man weiß seit Jahren, da ist richtig viel Klasse drin, haben noch einen neuen Sponsor mit drin, der ganz bekannt ist in der Stadt mit Uwe Blase. Gibt es auch einen Artikel bei uns online zu. Kevin Großkreuz ist da als großer Name. Für mich der Favorit. Direkt dahinter der FC Brünninghausen. Aber ob es mit dem direkten Wiederaufstieg in die Oberliga klappt, da mag ich ein bisschen zu bezweifeln. Neues Trainerteam, viele neue Spieler, junge Spieler und ein Spieler, den ich in den Ligen der Westfalenliga und Oberliga unglaublich vermissen werde, Florian Gondrum, ist uns sicher abhandengekommen, aber der wird Brünninghausen fehlen, deshalb für mich nicht der Aufstiegsfavorit und auch nicht das Team, auf das ich gesetzt habe. Timo, siehst du es anders?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin erstmal bei dir, dass es nicht den klaren Favoriten gibt. Also ich glaube, Wacker Oberkastrop sei genannt, der FC Brünninghausen, ich denke, die werden die meisten zumindest zu dieser Favoritengruppe zählen. Aber Zwickau der SC muss, glaube ich, genannt werden.
Westfalia Herne auch?
Westfalia Herne, tue ich mir sehr schwer mit. Also nicht, weil ich skeptisch bin, sondern eher, weil ich da noch keine vollständige Einschätzung zutraue. Sie haben viele Topspieler geholt, einige zum Beispiel auch vom TuS Hannibal aus Dortmund. Das waren natürlich Topspieler bei der Landesliga. Wenn ich an Bernhard Loggiani denke, ob das dann jetzt auch sofort wieder Topspieler in der Westfalenliga sind, muss ich eben erst zeigen. Ne? Aber klar, die drei Teams, die ich erwähnt habe, und auf jeden Fall kämen als nächstes dann Westfalia Herne für mich. Vielleicht gehören sie auch eben zu den vier, vielleicht setzen sie sich auch durch. Ich finde aber eben, dass Brünninghausen es geschafft hat, trotz dieses großen Umbruchs, wir erinnern uns an den Winter zurück, da hat der bisherige sportliche Leiter sein Amt abgegeben. Reza Hasani ist sozusagen aufgestiegen vom Teammanager zum sportlichen Leiter, auch wenn er ja durchaus Erfahrung mit verschiedenen Posten hat im Dortmunder Fußball. Florian Gondrom ist weg, Rafik Harlem ist weg. Das ist ja nicht nur mit Flo Gondrom der beste Stürmer der letzten Jahre auf dem Niveau wahrscheinlich in der Westfalenliga in Dortmund gewesen, beziehungsweise auch die eine kleine Vereinsikole mit 12 Jahren Zugehörigkeit, sondern ja auch das Trainerteam, das was die letzten 4,5 Jahre da sehr erfolgreich gearbeitet hat, ist dann weg. Es war natürlich auch schon dann Mitte der Rückrunde so, wo Kevin Brümmer dann schon eingestiegen ist. Jetzt steht mit ihm und Giovanni Schiattarella das neue Trainerteam in der Verantwortung. Und ich finde, die haben echt einen spannenden Kader zur Verfügung. Ich finde, da sind einige junge Spieler dabei, wo man vielleicht in 2, 3 Jahren davon redet, dass das echt welche sind, die einen sehr krassen Sprung gemacht haben und zu wichtigen Spielern gehören, zu Stützen gehören. Also Kerim Karayakdi, der in der vergangenen Saison schon viele Spiele gemacht hat, hat da seine Treffsicherheit schon unter Beweis gestellt, dass noch in der Oberliga als ganz junger Spieler, Mili Celik als Innenverteidiger, war direkt Stammspieler zu Beginn der vergangenen Saison. Und ich finde, auch wenn sie ein bisschen was verloren haben, Gondrom sei vor allen Dingen genannt, haben es aber geschafft, einen ausbalancierten Kader dahinzustellen. Also Tomislav Ivančić ist geblieben physische Komponente im Zentrum. Mit Jannik Tippkämper haben sie den Kapitän vom Hombrucher SV verpflichtet, also doch auch jemanden Gestandenen da noch geholt und viele Talente, die dafür für Furore sorgen werden. Ilias Katar, ich glaube, auf den schauen wir alle sehr gespannt. Ja, der Bezirksliga-Überflieger der vergangenen Saison, das war für mich so ein typischer Brüninghausen-Transfer, den zu holen, und da sind wir, glaube ich, sehr gespannt, wie der das 2 Ligen darüber meistert. Und ich finde, dass das einfach vielversprechend ist. Die Vorbereitung war gut in weiten Teilen. Man sagt ja auch selber, man braucht Zeit. Sprich, es wird eher vielleicht dann auch mittel-langfristig noch besser. Ich finde, dafür ist man jetzt schon auf einem ganz guten Niveau und wird jetzt nicht irgendwie von vornherein im Hintertreffen sein, glaube ich, im Aufstiegsrennen. Deswegen glaube ich, dass dieser spannende Kader ein spektakulärer und erfolgreicher sein kann.
Ja, Ries, dir die Wahl leichter gefallen auf den Favoriten?
In der Liga auf gar keinen Fall. Haben wir auch letztes Jahr gesehen. Ich glaube, Wiemelhausen werden die wenigsten auf dem Zettel gehabt haben. Und am Ende, weiß ich nicht, Beispiel BSV Schüren, am letzten Spieltag die Klasse gesichert, durch den Sieg aber auf Platz 8 gesprungen und die beste Westfalenliga-Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Am Ende lagen auch zwischen dem ersten Absteiger und dem Platz 4 9 Punkte sogar nur. Also unheimlich enge Liga. Ich glaube, so wird es auch in dieser Saison sein. Ich hatte Wacker ganz oben aufgeschrieben. Die haben ja auch letzte Saison sehr, sehr lange mitgespielt, haben dann in Wiemelhausen verloren und sich dann ein bisschen verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen. Brünninghausen stimme ich Timo insofern zu, als dass das eine Truppe wird, die, glaube ich, einfach sehr viel Spaß bereiten wird. Gerade in der Offensive mit den ganzen jungen, hochtalentierten Spielern. Das sind aber auch alles Spieler, die irgendwann leistungstechnisch mal durch ein kleines Tal gehen werden, glaube ich schon. Dass wir mal 3, 4 Spiele vielleicht nicht das abrufen können, was sie eigentlich drauf haben. Und dass es dann deswegen vielleicht für Brünninghausen am Ende nicht für den direkten Wiederaufstieg reichen wird, aber so ein Platz unter den ersten dreien wird es auf jeden Fall, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Holzwickede auch letztes Jahr lange mit oben dabei gewesen, hat jetzt einen neuen Trainer, muss man gucken, wie das Ganze aufgeht. Und wenn wir noch über den anderen Dortmunder Verein in der Liga sprechen,
schön, gerade schon angesprochen, ne?
Bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also der Kader gibt eigentlich ganz gut was her. Die Vorbereitung verlief dann wenig zufriedenstellend. Jetzt auch gerade mit dem Pflichtspielauftakt im Westfalenpokal beim Bezirksligisten in Bochum verloren. Das ist irgendwie dann auch so ein erster Warnschuss gewesen. Mal gucken, wie gut der in der Mannschaft dann angekommen ist. Ich sehe Schüren ähnlich wie letzte Saison. Also ich glaube schon, dass es der Kampf um den Klassenerhalt wird. Und wie der da am Ende ausgehen wird, müssen wir abwarten.
Richtiger Dämpfer da. In Bochum, CFK Bochum, die erste Westfalenpokalrunde direkt verloren bei einem Bezirksligisten. Das ist nicht der Anspruch. Viele personelle Probleme auch, die ganze Vorbereitung über, wie einige Vereine, aber beim BSV Schüren hat man es vielleicht nochmal ein bisschen spezieller gemerkt. Viele Leute im Urlaub gewesen. Timo, ganz kurz deine Einschätzung. Gehst du da mit? Geht es nur um Klassenerhalt oder traust du vielleicht eine Überraschung zu? Jetzt vielleicht doch irgendwo Richtung gesichertes Mittelfeld eher.
Ich bin schon ziemlich skeptisch, muss ich sagen. Also letzte Saison mussten sie lange zittern. Davor die Saison war es auch irgendwie ganz lange so eine offene Sache. Dann waren sie wie immer kurz fast gerettet, dann doch wieder nicht. Und eigentlich erwarte ich genau das nochmal. Sie haben einige Konstanten verloren. Björn Mennecke, Michael Heinz seien genannt. Die Bernhard-Brüder, René Richter ist weg. Haben zwar Ersatz geholt, aber ob der dann wirklich gleichwertig ist, muss ich erst zeigen. Haben sich im Tor neu aufstellen müssen. Also ich bin da noch skeptisch. Dann hatten sie auch wieder einige Testspiele, wo sie echt wenig Leute waren, was auch immer so ein bisschen so ein schürender Problem war in der Vergangenheit, dass sie nicht so viele sag ich mal, Alternativen von der Bank noch bringen können, aber auf wirklich so lieben Westfalenliga-Niveau. Also ich sehe da eher eine schwierige Saison und mit Zittern bis zum Ende. Also mir fehlt irgendwie bei Schön einfach so ein bisschen auch die Fantasie und das Gefühl, dass es einfach mal ein bisschen mehr ist als die Summe der Teile. Also irgendwie hat man das Gefühl, also wir haben es letzten Saisonstart kurz gesehen, wo sie, glaube ich, Tabellenführer waren nach 5 Spielen, aber umso schlechter war da ja danach die Saison. Fehlt einem einfach aus der Vergangenheit so ein bisschen die Zuversicht, finde ich, in die Mannschaft. Und offen gestanden, es würde mich nicht völlig wundern, wenn sie dieses Jahr lange drin hängen und wenn es dann mal schief geht.
Wer aber komplett cool bleibt und die Ruhe selbst ist, finde ich immer Peter Seifert. Also egal, auch wann wir den letzte Saison angerufen haben, egal ob die gerade Vorletzter waren, überm Strich irgendwie nah dran, wieder oben irgendwie mal zwischendurch. Peter Seifert blieb immer ruhig, der Vorsitzende des BSV Schön, der wirkt entspannt und der ist sich der Sache sicher. Das wirkt auch sehr harmonisch mit Sascha Rammel zusammen, dem Trainer. Also aus Dortmunder Perspektive wünscht man dem Club natürlich eine ruhige Saison ohne Abstieg sorgen. Das hängt aber auch sehr stark davon ab, was mit dem Rest der Liga passiert, wer da vielleicht nicht so gut drauf ist und wie schnell sich alles in Schön zusammenfindet, weil viele Abgänge, einige Neuzugänge und das muss erstmal hinhauen, gerade wenn so langjährige Stützen wie Menneke, Heinz, auch ein Sascha Samulewicz, auch wenn er nicht mehr alle Spiele letzte Saison gemacht hat, muss genannt werden, der seit Jahren das Tor gehütet hat und wirklich eine Konstante und eine Sicherheit war für die Mannschaft im Tor. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend und ist eine der offensten Ligen, finde ich. Da ist sehr, sehr vieles möglich und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung, auch für den BSV Schüren sowie den FC Brünninghausen.
Das ganz kurz, dass diese Ruhe, die Peter Seifert ausstrahlt und gerade die Harmonie mit Sascha Rammel, die auch immer nach außen geliebt wird, die kann natürlich dann auch in einer engen Saison das Faustpfand sein. Ne? Also wir erinnern uns an Zeiten zurück, als Dimitrios Kalpakidis mal nach dem Spiel auf dem Platz quasi noch entlassen worden ist, als man sich da relativ hektisch vielleicht getrennt hat. Das ist jetzt gerade nicht mehr denkbar nach einer Reihe schlechter Spiele. Ne? Also da scheint man sich gegenseitig zu vertrauen und das kann natürlich dann auch ein entscheidender Grund sein, warum man dann vielleicht doch die entscheidenden Punkte holt oder vielleicht auch für eine Überraschung sorgt.
Das Gefühl habe ich auch und passend dazu der Tipp von mir für euch. Ihr seht am Sonntag das Spiel Wacker Oberkastrop gegen den BSV Schüren live bei uns auf rn.de/sporttv. Passend dazu, wenn ihr noch kein Abo bei uns habt, weil wir da sehr viel Geld rein investieren, sehr viel Mühe haben, wir Leute haben, die vor euch vor Ort sind, die Spiele kommentieren, die für euch die Kamera machen, die Regie machen, ist es aktuell so, dass ihr die Möglichkeit für ein Abo bei uns habt, 1 Euro für die ersten 4 Wochen. Das ist eine coole Nummer. Ihr lest bei uns jeden Tag mindestens 5, 6 Sportgeschichten aus Dortmund, also eher sogar Amateurfußballgeschichten aus Dortmund und habt da das komplette Programm, wisst immer Bescheid, wisst, was hier so in der Stadt passiert im Amateurfußball und könnt dann auch immer mal wieder Teil der besten Fußballspiele hier aus der Region sehen und aus der Umgebung und vor allem aus Dortmund. Also da haben wir am Sonntag direkt mal was Schönes zum Auftakt mit Wacker Oberkastrop, mit dem Club von Kevin Großkreuz gegen den BSV Schüren. Das dürfte direkt mal interessant werden und vielleicht auch ein bisschen richtungsweisend. Wir gehen aus der Westfalenliga 2 in die Landesliga 3, die Dortmund-Landesliga für mich, so ein bisschen 5 Teams, wirklich herrlich, was wir da alles am Programm haben. Zum einen mit dem Hombacher SV, dem SV Brakel 06, dem FC Roche, dem TuS Hannibal und dem VfR Sölde ganz neu mit dabei und da freue ich mich wirklich tierisch drauf, weil wir viele Dortmunder Spiele haben werden. Jari, für dich Westfalia Herne ist aufgestiegen, Vestia Disteln ist auch aus der Liga raus. Der SV Brakel hat lange um den Aufstieg mitgespielt letzte Saison, jetzt kommt Homburg auch runter. Könnte man auch meinen, dass sie wieder Aufstiegsambitionen hätten. Wen siehst du da vorne?
Keinen der genannten Mannschaften.
Keinen?
Ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, glaube ich, und eine Dortmunder Mannschaft ganz oben einordnen. Allerdings weder den Vorjahresvierten, den SV Brakel, noch den Westfalenliga-Absteiger Homburg. Für mich macht es der FC Roche. Ich glaube, die Landesliga 3 ist ein bisschen zu vergleichen mit der Westfalenliga 2. Keinen glasklaren Favoriten, sehr, sehr breite Spitze und ich glaube, dass der FC Roche, der souveränen Bezirksligameister wurde, ich glaube, mit Cebrel Akin einen einzigen nennenswerten Abgang hatte, dafür auf der Seite der Neuzugänge aber 5, 6 wirklich gestandene Spieler geholt haben, die alle mindestens Landesliga-Erfahrung haben und ich glaube auch alle mindestens noch Landesliga-Niveau haben. Das ist ja auch wichtig, dass nicht nur in der Vita irgendwas steht, was mal war. Ich glaube, die sind immer noch alle auf dem Niveau und ja, mit Björn Sobotzky haben sie auch einen Trainer, der jetzt ins Team einfach sehr viel Fußballexpertise gebracht hat. Spielt einen sehr ansehnlichen Fußball auch, hat auch schon angekündigt, in der Landesliga wird er davon nicht abrücken, nur weil es jetzt eine Liga höher ist und sie als Aufsteiger auf dem Platz stehen, die werden weiter ihren Fußball durchziehen, also offensiv agieren und vor allem übers Spielerische kommen und ich glaube, damit werden sie am Ende Erfolg haben. Wird jetzt nicht der komplette Überraschungsmeister sein, weil ich glaube, insgesamt wird Roche schon immer mal wieder genannt.
Macht denn irgendwer Roche Konkurrenz? Also siehst du Brakel vielleicht, die ja so knapp dahinter lauern oder Hombruch oder vielleicht eine Überraschungsmannschaft, also vielleicht auch jemand aus dem Umland, irgendwie Königsborn, Yunus Emre Gencicik Hassel, glaube ich, so spricht man sie hoffentlich aus Gelsenkirchen. Siehst du da irgendwen, der nah an Roche rankommt, wo es dann vielleicht zu einem Zweikampf, Dreikampf oder einem Vierkampf kommt?
Ja, ich glaube schon, dass Brakel die Vorsaison wiederholen kann. Ich glaube auch, dass Hombruch eine gute Rolle spielen wird. Muss sagen, dass die Mannschaften, die ansonsten letztes Jahr unter den ersten fünf waren, mir nicht so ultra bekannt sind. Was Wanne da angeht oder Hassel, die du gerade angesprochen hast, die werden sich vermutlich nicht groß verschlechtert haben personell. Kann ich aber ehrlich gesagt nicht so richtig gut einschätzen. Deswegen vertraue ich lieber auf das, was ich kenne. Hab den FC Roche in der Vorbereitung gesehen gegen Brünninghausen. Da haben sie mit einem absoluten Rumpfkader bei 30 Grad dem Westfalenligisten fast 70 Minuten Paroli geboten und sich auf Augenhöhe bewegt. Und da fehlten noch richtig gute Spieler bei Roche. Und ich glaube, das war so ein bisschen wegweisend für das, was wir von Roche in der Landesliga erwarten dürfen.
Klingt auf jeden Fall unterhaltsam, also der Eindruck, den du von Roche hast. Timo, wie ist dein Eindruck? Wer macht's oben?
Ich glaube, der Unterschied zur Westfalenliga 2 ist, dass wir auch wieder eine Gruppe von Mannschaften haben, die zu den Favoriten zählen. Ich aber allen eigentlich zutrauen würde, in einer Liga ohne die anderen Favoriten vorneweg zu marschieren. Also ich sehe die schon dann irgendwie deutlich besser als viele andere Mannschaften in der Liga. In der Westfalenliga 2 finde ich, die sind die alle insgesamt näher beieinander. Ich tippe auch auf eine Dortmunder Mannschaft, aber auf eine andere. Ich sehe Hombruch echt vorne. Sicherlich ein Tipp, den, glaube ich, damit nicht so viele mitgehen, weil.
Trotz der Vorbereitung?
Die Vorbereitung war, ich glaube, gelinde gesagt, beschissen. Aber ja, auch wieder da viele Talente dabei. Teilweise haben die sich schon in der Vorsaison präsentieren dürfen. Da gab es einen Umbruch im Winter jetzt nochmal, sage ich mal, einen mit dem Abgang vieler Leistungsträger. Aber sie haben ja auch aus Schülern gestandene Spieler bekommen, ne? Also so Wennecke, Heinz, Bernhard, das sind solide bis gute bis Westfalenliga-Spieler, die werden in der Landesliga umso wertvoller sein. Das sind auch irgendwie so für mich so konstante Jungs, so, die ihre Leistung abrufen, die irgendwie, ja, wo du einfach so einen Fixpunkt hast und dann sagst, alles klar, die Position brauche ich mir dieses Jahr keine Sorgen machen, außer der fällt mir irgendwie länger aus. Und ich glaube, dass Frank Eigenwillig eigentlich auch ein Trainer ist, der sehr gut darin ist, schnell das Maximum aus einer Mannschaft herauszuholen. Ne? Also es gibt ja manchmal Trainer, die wollen immer unbedingt viel entwickeln und haben vielleicht auch unbedingt ihre taktischen Forschungen, die sie durchbringen wollen. Ich will nicht sagen, dass er da vielleicht irgendwie weniger Wert drauf legt, aber es gibt einfach Trainer, die sind gut darin, dass eine Mannschaft schnell funktioniert und ihre Punkte holt. Und ich glaube, das kann Faustpfand sein, auch wieder in dieser Liga. Sehe Roche und Brakel auch mit dabei vorne. Ich glaube, das wird ein sehr enges Ding. Also da sehe ich gar keinen souveränen Meister dann, weil die sich die Top-Teams einfach gegenseitig Punkte lange und oft wegnehmen werden. Aber am Ende glaube ich, vielleicht eine steile These, was so die Geschlossenheit angeht, weil das eine sehr gefestigte Mannschaft war. Aber ich glaube eigentlich vom Spielermaterial her ist diese Hombruch-Mannschaft nicht unbedingt schlechter als die Hombrucher Mannschaft, die aufgestiegen ist. Und auch wenn da alles sehr eingespielt war, mit Spielern wie Marek Bednarek, Alex Enke als Trainer, das war schon alles sehr, sehr gut, ne? Mit vielen Konstanten auch, aber die Mannschaft hat schon das Potenzial, auch innerhalb dieser Saison, glaube ich, ähnlich gefestigt zu werden.
Ja, ich gebe ganz kurz meinen Meistertipp ab und ja, der kommt aus Gelsenkirchen. Ich tippe auf Jörg Hassel und Duck und Weg. Ganz schnell hier, um das abzuhaken, das Thema. Zwei Vereine, die wir noch ganz kurz ansprechen müssen. Hannibal, letzte Saison im letzten Moment die Klasse gehalten, ganz anders aufgestellt. Kennt man kaum noch, gefühlt noch kaum noch jemanden, weil so viele Leute gegangen sind und neuer Trainer, alles neu beim TuS Hannibal, neuer Sportplatz auch, wo gespielt wird. Und der VfR Sölde, aufgestiegen. Da hat man lange, lange drauf gewartet in Sölde und drauf gehofft. Und jetzt hat es endlich geklappt. Das Team hat es sich verdient. Überragende Saison gespielt und sind mit dabei. Ganz kurz eure Einschätzung. Für die beiden Teams, geht es dann nur um den Klassenerhalt oder seht ihr eines der Teams, was vielleicht auch überraschen könnte und vielleicht ja ein bisschen weiter oben, vielleicht im Mittelfeld, gesicherten Mittelfeld einfach direkt mit dabei ist?
Sölde wird sich ohne Probleme etablieren. Die werden, glaube ich, nicht in den Abstiegsstrudel geraten. Die vorderen Teams sind aber trotzdem noch zu weit weg. Ich glaube, das wird eine ruhige Saison. Ich glaube so, wenn man dann wie 6., 7. wird, dann kann man sehr zufrieden sein. Und wenn man 9., 10. wird, ist immer noch alles in Ordnung. Also in diesem Bereich wird sich das bewegen. Da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Leider genauso sicher bin ich mir beim TuS Hannibal, dass es nicht reichen wird. Also ich glaube, das wird die letzte Landesliga-Saison sein für den Verein vorher. Es hat sich einfach zu viel getan. Es hat letztes Jahr kaum gereicht. Also gerade eben aufgrund der Tordifferenz ist man in der Liga geblieben. Und ehrlich gesagt sind ein Großteil der Spieler, die dafür verantwortlich waren, weg. Mit Hamza Berro ist das Trainer-Urgestein schlechthin quasi weg, der sicherlich den Verein und auch viele seiner Spieler in- und auswendig kannte. Jetzt ist Andreas Venezia da, der ist auf dem Niveau noch unerfahren, das wird sich jetzt ändern. Trotzdem ist es kein Vorteil, einfach so ehrlich muss man sein. Und ich sehe da auch aufgrund der Neuzugänge, ich glaube, einer kam aus der Landesliga, sonst glaube ich von der Bezirksliga bis Kreisliga C oder B alles dabei. Ehrlicherweise hat das so den Eindruck, auch wenn es hart klingt, als sei man da nicht konkurrenzfähig. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber da bin ich dann doch mehr skeptisch.
Unterschreibst du das, Jari?
Voll und ganz. Also der Kader vom TuS Hannibal, und ich glaube, da tritt man auch niemandem zu nahe, wenn man das sagt, ist definitiv schlechter als in der vergangenen Saison. Da hat es gerade so eben gereicht. Diesem Jahr wird es nicht reichen. Dafür für Sölde, glaube einstelliger Tabellenplatz, wird da mehr oder weniger problemlos drin sein. Wird auf jeden Fall eine sorgenfreie erste Landesliga-Saison.
Dann machen wir da einen Haken dran und gehen in die Bezirksliga, wo wir gleich drei Staffeln abarbeiten müssen. Bezirksliga Staffel 6, um chronologisch vorzugehen, weil da die ersten beiden Dortmunder Teams sind und beide auch relativ überraschend für uns, als die Staffeleinteilung kam. Plötzlich waren da der Kirchhörder SC und der TuS Eichlinghofen. Eichlinghofen auf eigenen Wunsch, Kirchhörder SC ist umgruppiert worden vom Verband. Vielleicht so ein bisschen durch die lokale Nähe, eher durch die südliche Verortung in Dortmund eher und die Nähe dann in Richtung Schwerte, vielleicht ein Ticken des Sauerlands auch, und damit der TuS Eichlinghofen nicht so alleine ist, das werden die Verantwortlichen selber am besten wissen. Hat man aber einfach so hingenommen, da gab es, glaube ich, wenig oder gar keine Beschwerden zu der Umgruppierung. Ich glaube, um da direkt mit dem Hardtake reinzustarten, beide Teams haben sich damit, denen ist damit keinen Gefallen getan worden, und TuS Eichlinghofen hat es mit diesem Wunsch auch keinen Gefallen getan. Ich glaube, die Teams in dieser Staffel 6 werden erst recht motiviert sein, weil man ansonsten den Eindruck hat, dass diese Liga halt eine Aufstiegsliga sein könnte für Teams aus dem Umland, irgendwie aus der vermeintlich stärkeren Bezirksliga 8 oder vielleicht auch der Bezirksliga 10, und dass dieser Wunsch dann häufiger kommen könnte, dass Teams genau in diese Liga wollen, um dann endlich den Landesliga-Aufstieg zu schaffen, so wie Sölde in der Saison davor vorgemacht hat. Weshalb ich glaube, dass da alle extrem motiviert sein wollen. Der FSV Gebelsberg möchte seit Jahren aufsteigen. So habe ich es gehört und rausgelesen. Und die werden alles dafür tun, dass sie es dieses Jahr schaffen. Ich glaube, keines der beiden Dortmunder Teams wird aufsteigen und wird schaffen. Jari, du darfst gern widerlegen.
Ich widerspreche auf jeden Fall direkt. Also ich glaube schon, dass die Mannschaften, die nicht der Kirchhörder SC sind, nicht der TuS Eichlinghofen sind, ein besonderes Interesse daran haben, die beiden Dortmunder zu schlagen. Das Problem dabei ist, dass die Dortmunder Teams besser sind. Also der TuS Eichlinghofen wird am Ende ganz oben stehen, wird diese Stabilität aus der Rückrunde der letzten Saison einfach mitnehmen in die neue Saison. Hat sich noch ein bisschen verstärkt, sogar personell. Mit Djordjevic vorne hat jetzt auch noch Ahmad Ersoy an seiner Seite, der gezeigt hat, dass er in der Bezirksliga auch für ein paar Tore gut ist. Deswegen glaube ich, dass Eichlinghofen den Schritt nicht bereuen wird, wird am Ende die Bezirksliga verlassen. Kirchhörde wird, glaube ich, gerade aufgrund der doch ziemlich großen Fluktuation im Sommer im Kader immer mal wieder so Ausrutsche haben, muss ich noch ein bisschen finden, bis sie sich gefunden haben, ist Eichlinghofen aber schon weg.
Gehe ich eigentlich mit. Also für mich ist auch Eichlinghofen der Aufsteiger in der Liga. Ich glaube, das ist, die sind im Kollektiv etwas stärker, die sind auch lange schon zusammen. Man unterschätzt sie manchmal so ein bisschen, reduziert sie vielleicht irgendwie auf das gute Kollektiv, was sie halt haben, aber da sind auch echt richtig, richtig gute Fußballer drin. Ahmad Ersoy hast du angesprochen als Verstärkung, Alexander Djordjevic ist eine Tormaschine, da läuft auf einmal Alex Enke noch rum, irgendwie im Zentrum, der sicherlich auch kein schlechter Bezirksliga-Fußballer ist und ja eigentlich in deutlich höheren Gefilden noch unterwegs war. Also ich sehe die vor Kirchhörde auch viele Verletzungsprobleme, gerade zum Saisonstart könnte es da noch einige Ausfälle geben. Das hat Dimitar Bakidis, der Trainer, ja auch schon anklingen lassen. Ich glaube, dann ist die neue Liga nochmal besonders undankbar. Wenn du vielleicht die Personelle nicht optimal reinstartest, könnte ich mir vorstellen, dass der Starter, also wäre ich nicht ganz so überrascht, wenn der Start vielleicht nicht perfekt verläuft. Und ja, Eichlinghofen, guck mal, wie stark die in der Rückrunde waren. Ich glaube, haben die ein Spiel verloren oder haben die alles gewonnen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren sie in der Rückrunde die beste Mannschaft in der Bezirksliga 8. Gibt es eigentlich keinen Grund daran zu glauben, dass es jetzt irgendwie ein Ticken schlechter ist. Haben, glaube ich, auch eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Beim Hacker Cup starke Leistung gezeigt. Also die gehen für mich durch. Der FSV Gevelsberg kann vielleicht noch ein bisschen Paroli bieten, kann aus dem Zweikampf einen Dreikampf machen. Aber am Ende ist es Eichlinghofen, der TuS Eichlinghofen, der Landessieger spielt danach.
Konstanz ist da das große Stichwort. Wenn Eichlinghofen die hat, dann könnte es was werden mit dem Aufstieg. Ich habe anders getippt, ihr seht es auch anders. Und ja, wir schauen in die Bezirksliga 8, wo die beiden Clubs herkamen, zuletzt gespielt haben. Eine ganz wilde und überraschende Bezirksliga 8 mit ganz vielen neuen Mannschaften irgendwie ganz wild durchgemixt. Auch was Neues für uns und ja, einige Dortmunder Teams, für die es, glaube ich, richtig spannend wird. Also TV Brechten, das erste Bezirksliga ja jetzt nach dem Aufstieg. Da werden auch viele draufschauen. Rundum erneuertes Osmanlıspor, letztes Jahr noch im Mittelfeld rumgedümpelt und eher nach unten geguckt. Und ja, dieses Jahr muss man sie zu den Aufstiegsanwärtern zählen. Timo, siehst du ein Dortmunder Team ganz vorne oder macht's ein Team aus Hamm, aus Unna oder aus der Gemeinde Ascheberg?
Das macht ein Team aus Unna, nämlich aus Unnamassen. Die SG, ich glaube, die sind ja eigentlich ja seit Jahren so eine ordentliche Bezirksliga, der mal nach oben blickt, teilweise unangenehm zu bespielen. Ich glaube, haben sie sich gut verstärkt. Da spielt auf einmal Nico Berghorst, der in der Westfalenliga und ich glaube auch in der Oberliga über Zwickete schon seine Qualität nachgewiesen hat. Auch nicht nur jemand war, der da dann jeweils irgendwie mitgeschwommen ist, sondern eigentlich da dann auch ein Topspieler jeweils beim Verein war und so eingeplant war. Also die sehe ich vorne, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich dahinter aus Dortmunder Sicht die Löwen sehe und das Moneysport dabei einfach zu viele Fragezeichen habe. Also ich glaube, die Löwen, die müssen Katari erstmal ersetzen, die müssen KD Akinci irgendwie ersetzen. Das sind dann schon Abgänge, wo ich schon glaube, das ist schwierig, wird das sofort dann 1-1 zu parieren, auch wenn die Liga, man sagt, ja eher schwächer geworden ist. Da müsste es dann schon wieder irgendwie so ein Flow sein wie, glaube ich, letzte Saison, wo sie so gut reingekommen sind, 6-7 Spiele gewinnen und dann aber auch konstanter bleiben, vielleicht die entscheidenden Spiele dann gewinnen. Nur dann kann es, finde ich, kann in Richtung oben was gehen. Bei Osmanlıspor ist man einfach traditionell ein bisschen skeptisch, dass sie auch Konstanz reinbringen, dass eine Saison Ruhe herrscht, ihre Leistung abrufen. Weil ich glaube, das Spielermaterial haben sie. Ich glaube nicht, dass eine der beiden Mannschaften besser ist als Massen. Also ich glaube, Massen ist schon vom Material her irgendwie, ja, mindestens mal auf dem Niveau, vielleicht sogar stärker. Aber Osmanlıspor waren einfach auch in der Vorsaison zu viele Nebengeräusche. Hat, glaube ich, damit einen Punkt vorm Retten oder vor dem Strich ans rettende Ufer geschwommen, so ist die Metapher auch richtig dargelegt. Also das war schon sehr, sehr knapp. Aber wenn sie eine Chance haben, dann ist die Chance Kadıkaya, der Trainer. Ich glaube, der steht dafür, ja, ambitionierte Vereine, die vielleicht auch mit sehr viel Wucht hoch wollen und dadurch entsteht natürlich auch gerne mal ein bisschen Unruhe, ne? Wenn man sagt, dieses Jahr soll es aber klappen, so offensiv sind sie ja gar nicht. Aber er hat sowas schon zweimal geschafft. Er ist mit der SG Garm aufgestiegen, hat sich als Aufsteiger auf Platz 2 geführt zwischenzeitlich. Dann wurde er völlig überraschend entlassen. Hat den Lüner SV 2 aus der B-Liga in die Bezirksliga geführt. Also auch zwei Vereine, die ja in der Zeit jetzt für seine Aufgabe nicht unbedingt für ein konstantes, langsames Wachstum standen. Also das hat er gut hinbekommen. Und den einen oder anderen Spielern kennt er aus Garm. Insofern glaube ich schon, dass das für Osmanlıspor die bestmögliche Konstellation ist, mit der sie an den Start gehen können. Am Ende wird es knapp nicht reichen. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es da eine Überraschung gibt, aber ich bleibe skeptisch. Nehme direkt mal vorweg, ich glaube, es wird keine Dortmunder Mannschaft absteigen. Es gibt nämlich schon, das vielleicht einmal nochmal an dem Ende umrissen, weil wir in den anderen Ligen auch nach unten geguckt haben. Es wird ja nur noch ein Absteiger gesucht, die SG Gama zurückgezogen und die Spielvereinigung Beckum 2, wenn ich richtig den Namen drauf habe. Also ich glaube nicht, dass da eine Dortmunder Mannschaft für in Frage kommt.
Rechten, VfR Sölde 2, Ari, Abstiegskandidaten?
TV Brechten glaube ich nicht. Hatte der Trainer René Harder ja auch ambitioniert und realistisch gesagt, ein einstelliger Tabellenplatz. Irgendwas zwischen 7 und 9 ist so das Ziel für den Aufsteiger, der jetzt zwei Aufstiege in Folge gefeiert hat, aus der Kreisliga B direkt hoch. Die haben den guten Teil des Kaders mitgezogen bis in die Bezirksliga, haben sich von ein paar Spielern getrennt, beziehungsweise ein paar haben aufgehört, haben dazu Neuzugänge in zweistelliger Zahl geholt, haben das aber sehr bedacht gemacht, auch jetzt nicht nur irgendwelche guten Fußballer geholt, sondern Fußballer, die auch charakterlich zu der Mannschaft passen und zu dem passen, was Brechten seit Jahren ausmacht. Also da ist wirklich der erste Gedanke, eine Mannschaft zu formen. Und das passt anscheinend auch. Vorbereitung war auch sehr ordentlich bis auf das letzte Testspiel. Generalprobe gegen Sölderholz 0-3 verloren, ist ein bisschen in die Hose gegangen. Vielleicht aber auch da nochmal kleiner Fingerzeig an die Mannschaft, dass es nicht von alleine geht. War René Harder auch nicht ganz, ganz böse drüber, wie ich weiß. Sölde 2 kann ich nicht ganz so gut einschätzen. Habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen, auch wenn es nur noch einen einzigen Absteiger geben wird. Aber ich glaube schon, dass Sölde 2 einer der Kandidaten sein wird, den es treffen könnte. Also letzte Saison war es schon eng genug, dass sie überm Strich geblieben sind. Vorbereitungen haben sie jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, eher im Gegenteil. Hängt natürlich jetzt immer auch viel davon ab, ob es Unterstützung aus der ersten Mannschaft geben wird. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich schon, dass Sölde die Liga halten wird. Wenn nicht, dann wird's eng.
Ich glaube übrigens, also ich teile die Schilderung, ich glaube, dass das dann auch entscheidend sein kann, dass sie die Klasse halten, weil die schon angekündigt haben, dass sie nicht ganz so zufrieden waren, wie das im letzten Jahr gelaufen ist. Man muss sagen, irgendwie war Sölde einzig ganze Saison eigentlich auf Aufstiegskurs, aber dann trotzdem immer wieder so ein Stolperer drin gehabt in der Rückrunde, sodass es dann doch noch nicht so ganz frühzeitig entschieden war. Entsprechend konnte man noch nicht so richtig nach unten unterstützen. Wenn wir die Saison sehen, die erste Mannschaft, die wir eigentlich erwarten, irgendwie ganz im gesicherten Mittelfeld, könnte es natürlich deutlich eher nochmal, ja, vielleicht dann auch entscheidende Unterstützung nach unten geben. Ne? Ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, dass unten viele, viele Mannschaften vielleicht auf einem Niveau sind, die noch den letzten Absteiger unter sich ausmachen. Wenn du dann natürlich in 2-3 Spielen entscheidende Unterstützung bekommst, dann kannst du dich, glaube ich, schnell mit wenigen Siegen damit da aus der Affäre ziehen.
Ja, Rivera steckt auf.
Nicht die SG Massen, aber auch kein Dortmunder Team. Ich habe den Vorfall kam ganz oben. Massen hat sich brutal verstärkt, das muss man auf jeden Fall sagen. Nico Berghaus auch in Erkenschwick in der letzten Saison nach seinem Kreuzbandriss ein überdurchschnittlich guter Oberligaspieler gewesen. Also wenn er durchzieht bei Massen, dann wird er nicht nur Torschützenkönig, dann wird er auch, falls es die Auszeichnung geben sollte, MVP der Liga. Aber der VfL Kamen, der versucht es schon so lange, hat es in der 7 nicht geschafft, wird es jetzt in der 8 schaffen, hat auch einfach unglaubliche Qualität. Ganz, ganz viele Spieler, die schon sehr viel höher gespielt haben, mit Mehmet Karan, Ex-Profi, als Trainer, und ich glaube, das klappt in dieser Saison, weil Massen, das hat sich auch in den letzten 1-2 Jahren gezeigt, immer sehr viel Qualität im Kader hat, aber auch immer sehr viel Schwankung in der Leistung, und das, glaube ich, haben sie immer noch nicht so richtig in den Griff bekommen.
Wir sorgen hier für zusätzliche Motivation bei den Dortmunder Teams. Ich schließe mich Timo an, habe auch die SG Massen auf meiner Liste als Aufsteiger aus der Bezirksliga 8. Bezirksliga 10, Westfalia Huckade. Klappt jetzt endlich mit dem Aufstieg, Timo? Dank Florian Gondrum?
Ja, Ausrufezeichen. Also das ist, ich hab's.
Haken dran?
Ja, Haken dran. Die steigen auf. Die haben letztes Jahr den Aufstieg um 3 Punkte verpasst, aber das denn Singen, Klammer auf, bester Torjäger der Liga, Klammer zu, die ganze Zeit verletzt. Jetzt ist es Florian Gondrum, Klammer auf, bester Torjäger der Bezirksliga deutschlandweit, wahrscheinlich, Klammer zu, neu mit dabei. Also es mangelt mir eine Vorstellungskraft, wie das schiefgehen soll. Also einzige Möglichkeit ist eigentlich, dass das Weidmar, ich glaube, die einzige andere Mannschaft, die man irgendwie noch auf dem Schirm hat, so richtig, dass die beiden viel besser sind als der Rest der Liga, quasi bis auf 1-2 Ausrutscher alles gewinnen und dann vergeigt Huckade die direkten Duelle. Aber ich glaube, die sind jetzt auch einfach gereift. Das ist eine Mannschaft, die ist zusammengeblieben. Die haben jetzt genug dieser Top-Spiele gehabt, jetzt wissen, wie es läuft. Die haben mit Matthias Tomaszewski einen erfahrenen Trainerfuchs, mit Christian Franke eine wichtige Unterstützung an der Seitenlinie. Die sind ein gutes Kollektiv. Die haben aber auch nicht nur die vorne ihre Top-Spieler, sondern sind irgendwie ein gutes Team, was eigentlich auch auf Defensive Wert legen kann. Ich vermag mir eigentlich nicht vorzustellen, wie viele Tore Florian Gondrum schießen kann in der Bezirksliga. Also da bin ich mir von allen, okay, wir sprechen dann nur über die Kreisliga A1, abseits davon bin ich mir da am sichersten mit meinem Tipp.
Westrich und Mengele halten beide die Klasse?
Ja, wobei ich mir noch schwer tue, wie einfach das wird. Also ich glaube, der SV Westrich wird schon ein bisschen schwerer haben, als man vielleicht so ein bisschen glauben mag. Haben sich zwar punktuell verstärkt, aber ja, das ist jetzt dann so ein bisschen das Ende des großen, wie soll ich sagen,
lockerem Auflauf, ja, den man so hatte, teilweise in manchen Klassiker-Spielen.
Dieses Höhenflugs, ne? Also ja. Man in der B-Liga gewinnt man seine Spiele, spielt eine gute A-Liga-Saison, danach steigt man da auf. Jetzt ist man so ein bisschen dann, glaube ich, im Mittelmaß angekommen und muss seine Punkte dann auch holen und wird auch vielleicht mal 3-4 Spiele verlieren oder nicht gewinnen zumindest. Da kommt es dann, glaube ich, auf die Konstellation an, wie viele Mannschaften irgendwie da irgendwie auf einem Niveau sind. Ob man ja, kämpfen muss, wirklich. Und bei Mengele finde ich, dass einfach die Vorbereitung sehr gut war. Der neue Trainer Nico Anders bringt da echt offenbar einiges mit rein, was sehr schnell sehr erfolgreich wird nach diesem großen Umbruch, den sie jetzt im Sommer hatten, aber irgendwie auch die ganzen letzten Jahre. Also viele altbekannte Spieler sind ja nicht mehr dabei. Das war sehr positiv. Ob sich das dann auf eine ganze Saison anwenden lässt, muss ich auch erst zeigen, weil es war auch sehr, sehr knapp jetzt zuletzt im Frühjahr.
Okay, Jari, wo gehst du mit? Hokkaido Aufsteiger?
Auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur Florian Gondrum, auch Dustin Singh hat Timo gerade angesprochen, der ja auch Ewigkeiten ausfiel, verletzt. Ich glaube, die beiden allein werden schon was dafür sorgen, dass Hokkaido aufsteigt. Also Hokkaido ganz oben auf jeden Fall.
Und Mengede und Westwich?
Mengede, eine deutlich entspanntere Saison als letztes Jahr. Nicht nur wegen Nico Anders, sondern auch wegen der Spieler, die er aus Waldrop geholt hat. Klassisch sehr gut talentierte, sehr gut ausgebildete Spieler da aus Waldrop. Und die Vorbereitung hast du gerade auch schon angesprochen. Die hat es ja gezeigt, dass dein Mengede gerade schon auf Anhieb irgendwie alles zu funktionieren scheint. Ob das dann vom Testspiel auch in den Pflichtspielbetrieb übertragen werden kann, werden wir sehen. Aber haben auch den Josef Spranke Cup gewonnen, ersten Titel schon geholt. Ich glaube schon, dass Mengede da eine deutlich ruhigere Saison vor sich hat. Und Westrich, ja, wird am Ende auch über dem Strich stehen, wird es ein bisschen schwerer haben, wird nicht bis zum letzten Spieltag zittern müssen, aber wird sich auch erst in der heißen Phase der Saison entscheiden. Aber dann hat Westrich eben stabileren Nerven.
Ich schließe mich euch beiden bei Westrich und Mengede an. Ich habe aber, und ihr werdet mich alle dafür hassen, auf den SC Weidmar getippt, glaube ich, oder Timo? Du hast die Liste da gerade offen.
Hast du nicht.
Nee, auf wen habe ich denn getippt? Habe ich auch?
Ja.
Nee.
Doch, oder? Das steht hier.
Bin ich? Ja, ich bin ganz oben.
Ja.
Ich habe auch Westfalia-Hokkaido getippt. Ich dachte, ich hätte auch Weidmar getippt. Ja, dann habe ich doch Ahnung.
Ja, unsicher.
Ich setze komplett auf Matthias Tomaszewski, Tim Babosek und Christian Franke. Das ist das Gerüst, was dafür sorgen wird, dass Florian Gondrum und Dustin Singh vorne sich die Bälle hin und her spielen und die ein Tor nach dem anderen schießen. Also schön, dass wir darüber gesprochen haben. Westfalia-Hokkaido, wir sind uns hier einig, und genauso bei Westrich, beim SV Westrich, dem Aufsteiger, und Mengede 0820. Sehr schön. Ganz kurz noch, der Sprung in die beiden A-Liga-Staffeln in Dortmund, Kreisliga A1 und A2. Ich möchte eigentlich von euch nur hören, wer wird aufsteigen? Kreisliga A1, direkter Aufsteiger ist?
Westfalia Dortmund, Punkt.
Westfalia Dortmund, Ausrufezeichen.
Westfalia Dortmund habe ich auch getippt. Und ja, also bin gespannt, was Karl Schari macht. Nee, sind die wieder eins? Müssten. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich bin gespannt, was der VfR Kirchlinde macht und wie viel Gegenwehr es am Ende geben wird. Ja, Karl Schari ist auch in der A1, aber ich war auch sicher, weil ich kurz drüber nachgedacht habe, auf die zu setzen, aber Westfalia Dortmund habe ich getippt. Ja, Kreisliga A2, ein bisschen schwieriger?
Deutlich schwieriger.
Ja.
Ich finde, wir haben die drei Teams der Vorsaison wieder dabei. TuS Holstein-Sommerberg, Hörder SC, VfL Hörde, keine Ahnung. Irgendwie hat man so ein bisschen den Eindruck, dem einen oder anderen Team mangelt es da einfach an der nötigen Gierweise, nicht an dem nötigen Selbstvertrauen. Also sowohl Hörder als Holzen haben, glaube ich, auf jeden Fall das, also in dem Fall der Hörder SC, den ich ein bisschen stärker einschätze eigentlich als den VfL. Die haben definitiv das Spielermaterial, um aufzusteigen. Aber irgendwas fehlt, ich weiß nicht genau was. Und deswegen habe ich mich für Blau-Weiß Altstädte entschieden aus Lünen, die man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat bislang hier, die sich aber stark verstärkt haben, die es irgendwie geschafft haben aus einem, ja, Absteiger, der auch, ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zu zerfallen droht, aber wo schon so ein bisschen die Tendenz war, weiß nicht, wie es da, wie ambitioniert es sofort weitergeht, eine gute Mannschaft zu stellen, ein, zwei Highlight-Verpflichtungen, Adem Çabuk sei genannt. Ich kann mir vorstellen, dass ja, sie so ein bisschen qualitativ einen Ticken weiter sind.
Ich habe auf den Hörder SC getippt, kurz und schmerzlos. Der Hörder Stadtmeister wird auch dieses Jahr dann endlich den Aufstieg schaffen, den sie sich auch schon ein bisschen länger wünschen, und dann wieder mal überkreisig spielen. Jari?
Bei mir ist es auch der Hörder SC. Ich glaube auch, dass das Blau-Weiß Altstädte eine gute Rolle spielen wird nach dem Abstieg. Wie Timo gerade schon sagte, gute Spieler dazugeholt. Auch Luca Frenzel, der in der Westfalenliga letzte Saison bei Nordkirchen Stammspieler war. Ben Knappmann kann man erwähnen, der aus Borg zurückkommt, der auch auf jeden Fall Bezirksliga Format hat, aber ich glaube, in diesem Jahr wird es Marcel Greig mit seiner Truppe endlich schaffen.
Das ist mal ein Statement. Vielen Dank, schönes Debüt von dir, Jari, schön, Timo, dass wir es auch mal wieder geschafft haben hier zum Podcast zusammen, und ja, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das Ganze angehört habt. Ja, schaut bei uns auf der Seite vorbei, schaut auf Sport in Dortmund auf Instagram und Facebook vorbei, diskutiert gerne mit uns, sprecht uns gerne an, wenn ihr uns auf den Sportplätzen seht. Wir kommen gerne in Kontakt mit euch, sind immer auf der Suche nach spannenden Geschichten rund um den Amateurfußball in und aus Dortmund. Und ja, habt eine schöne Amateurfußballzeit und lass die Saison jetzt endlich losgehen. Wir freuen uns.